Erstmal herzlich willkommen zum Vortrag über das Mensch-Tier-Verhältnis. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute. Der Vortrag trägt den Untertitel über unsere widersprüchliche Beziehung zu anderen Tieren und deren Verbindung mit menschlichen Diskriminierungsmechanismen. Kurz zu meiner Person. Ich studiere hier an der Universität Trier Soziologie, Philosophie und Gender Studies. Ich bin seit November 2010 Sprecher der Vegan Society Luxemburg. Haben Sie auch nochmal meine E-Mail-Adresse, falls Sie mich danach kontaktieren möchten. Und hier nochmal allgemeine Kontaktadressen. Erstens mal der Vegan Society, vegansociety.lu und dann noch eine neue Website www.mensch-tier.info, die sich speziell noch mit diesen Themen, die ich heute behandle, beschäftigt. Ist momentan noch im Aufbau, steht noch nicht so viel drauf, aber wird, glaube ich, dann noch eine interessante Seite werden. Und nochmal eine allgemeine Kontaktadresse, contact@vegansociety.lu. Wie ist der Vortrag gegliedert heute? Ich fange mit dem Begriff Karnismus an, was der bedeutet, von wem der geprägt wurde und was es genau ist. Dann gehe ich zum geschichtlichen Aufbau der Naturbeherrschung und des Speziesismus. Dann anknüpfend an den vorigen Teil, die Unity of Oppression, also die Verbindungen zwischen verschiedenen Diskriminierungsmechanismen. Und dann zum Schluss die Sexualisierung von Fleisch. Ich werde so am Schluss von jedem Teil eine kleine Pause von 2 bis 3 Minuten machen, wo Fragen gestellt werden können. Aber zum Schluss der gesamten Präsentation wird aber noch eine große Diskussionsrunde sein, wo auch noch Fragen gestellt werden können, Kritik angebracht werden kann oder Bemerkungen losgeworden. Ja, erstmal Karnismus ist ein Begriff, stammt aus dem englischen Carnism von der amerikanischen Psychologin Dr. Melanie Joy. Ein Zitat, was, glaube ich, relativ gut zu diesem Prinzip passt, ist von George Orwell aus seinem Buch Animal Farm. Alle Tiere sind gleich, doch manche Tiere sind gleicher. Da geht es halt also um die Fragen, wieso essen wir manche Tiere und andere nicht? Wieso entscheiden wir uns dazu, manche Tiere zu essen und andere nicht? Und wieso entscheiden wir uns überhaupt dazu, Tiere zu essen? Was ist Karnismus nun genau? Wenn wir in den Supermarkt gehen oder Bioladen und wir kaufen unsere Nahrungsmittel ein, dann wählen wir ja meistens, was wir essen wollen, was wir kaufen wollen. Also wenn wir zum Beispiel den Burger vom Schweinefleisch zum Beispiel kaufen, dann treffen wir halt diese Wahl und wir kaufen nicht zum Beispiel dann den Tofu-Burger oder den Seitan-Burger. Eine Wahl beruht immer auf einer Überzeugung und Überzeugungen wiederum sind eingebettet in eine Ideologie. Und in diesem Fall ist diese Ideologie halt, dass es in Ordnung ist, Tiere zu essen. Naja, es ist nicht in Ordnung, alle Tiere zu essen. Es ist gesellschaftlich zum Beispiel sehr verpönt, wenn wir zum Beispiel Hunde essen würden. Also ist die Ideologie eher, dass es in Ordnung ist, bestimmte Tiere zu essen. Karnismus ist also einerseits in eine Ideologie und sie ist dabei in unserer Gesellschaft eine dominierende Ideologie. Hier ist auch wichtig zu betonen, dass es wichtig ist, diesen Begriff Karnismus überhaupt mal zu prägen, weil meistens, wenn man vom Gegenteil von Vegetarismus oder Veganismus spricht, sagt man ja meistens Fleischesser oder Karnivore oder Omnivore. Und wobei Vegetarismus und Veganismus aber eher einen ideologischen Begriff bezeichnet, während Karnivore oder Omnivore oder Fleischesser eine biologische Begebenheit beschreiben. Deswegen sind diese Begriffe nicht eindeutig miteinander zu vergleichen. Und deswegen wurde dieser Begriff halt überhaupt erstmal entwickelt, um eben zu diesen ideologischen Begriffen Vegetarismus und Veganismus auch einen ideologischen Begriff Karnismus zu beschreiben, der halt auch auf dieser Wahl beruht. Und Karnismus ist eben ganz klar in unserer Gesellschaft die dominierende Ideologie, weil es gibt halt sehr wenige Vegetarier, sehr wenige Veganer und die meisten Menschen ernähren sich karnistisch. Dabei ist es vor allem eben auch eine dominierende Ideologie, weil sie ist unsichtbar. Also dominierende Ideologien haben diese Eigenschaft, dass sie oft unsichtbar sind. Das heißt, dass es zum Beispiel diesen Begriff Karnismus kennen die meisten überhaupt nicht mal. Dadurch, dass man diesen Begriff nicht kennt, spricht man auch nicht darüber und dieses ganze System bleibt unsichtbar. Es ist in unserer Gesellschaft tief verwurzelt, die meisten Menschen handeln danach, ohne sich genau wirklich darüber bewusst zu sein oder sich Gedanken darüber zu machen. Und sie formen halt auch unsere Überzeugungen, unser Verhalten, unsere Gesetze, unsere Normen. Zum Beispiel bei Gesetzen ist es gesetzlich in Ordnung, wenn man ein Schwein schlachtet und es danach isst, aber bei einem Hund wäre das zum Beispiel verboten. Andererseits ist Karnismus auch eine gewaltvolle Ideologie, weil das Essen von Tieren ist natürlich immer mit dem Tod von dem jeweiligen Tier verbunden. Und dominierende und gewaltvolle Ideologien benutzen dabei ein Set aus psychologischen und sozialen Mechanismen, die uns dazu veranlassen, nicht an Praktiken teilzunehmen, die wir nach genauem Überlegen vielleicht als unethisch betrachten würden, aber wir realisieren in diesem Fall nicht genau, was wir da überhaupt machen. Und Karnismus lehrt uns sozusagen, wenn es um das Leid bestimmter Tiere geht, wegzusehen. Also wir sehen nur noch das Wohl bestimmter Tiere, in diesem Fall von den Hunden und im Fall von zum Beispiel von Schweinen sehen wir meistens weg oder sehen wir das ganz anders. Ja, das passiert nun hauptsächlich mittels drei Schutzmaßnahmen, die in diesem Zusammenhang sehr wichtig sind. Die erste Schutzmaßnahme ist dabei Unsichtbarkeit. Wie ich vorher schon angedeutet habe, erstens mal Unsichtbarkeit des Systems. Dadurch, dass es keinen Begriff gibt, ist dieses ganze System ungenannt. Dadurch, dass es ungenannt ist, wird es auch überhaupt nicht wahrgenommen, es wird nicht gesehen. Und wenn es nicht gesehen wird, bleibt es halt auch unausgesprochen. Und so wiederholt sich halt dieser Kreis dann immer wieder. Zweitens Unsichtbarkeit der Opfer. Schlachthäuser haben meistens keine Glaswände, auch Massentierhaltungsbetriebe haben die wenigsten Menschen von uns wirklich von innen einmal gesehen. Diese Opfer kann man nicht sehen, aber auch die Opfer, die meistens in den Schlachthäusern arbeiten, was oft billige Arbeitskräfte sind, die für unmenschliche Bedingungen zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen dort tätig sind und auch oft an ausgebeutet werden. In Amerika kommen sie zum Beispiel sehr oft aus südamerikanischen Ländern, hier in Europa sehr, sehr stark aus osteuropäischen Ländern. Dann Unsichtbarkeit der Umwelt. Die Regenwälder, die für die Nutztierindustrie zerstört werden, sind auch nicht gerade vor unserer Haustür, kriegen wir auch meistens nicht so mit. Und schlussendlich dann eben auch Unsichtbarkeit der menschlichen Fleischesser, die erstens mal in einer Hinsicht nicht vollständig realisieren, wie dieses ganze System funktioniert, also relativ unbewusster handeln und eben in einer anderen Hinsicht eben auch zum Beispiel oft an Krankheiten leiden, die auf die Ernährung zurückzuführen wären, wenn das eben mehr untersucht werden würde, was aber dann meistens nicht der Fall ist. Also dann auch oft einer Missinformation hinterherlaufen. Die zweite Schutzmaßnahme ist Rechtfertigung. Dabei werden einerseits Mythen als Fakten präsentiert, zum Beispiel, dass man eben sagt, man muss Fleisch essen, um Muskeln zu haben, ohne Fleisch kann ein Mann keine Muskeln aufbauen. Und andererseits, und das ist noch viel wichtiger, gibt es da diese drei N's. Die drei N's sind erstens normal, also dass man sagt, Fleisch essen ist normal, zu Weihnachten gibt es eine Gans. Oder in Amerika ja oft auch zu Thanksgiving gibt es einen Truthahn. Das gehört halt dazu, das ist normal. Zweitens, dass es natürlich ist. Wird oft gesagt, der Mensch sei an der Spitze der Nahrungskette, was wissenschaftlich gesehen falsch ist, aber es wird halt als ein natürliches, biologisch gegebenes Argument genommen. Und drittens, dass es eben notwendig sei. Viele Menschen sagen zum Beispiel auch, was würden wir mit all diesen Tieren machen, wenn wir sie nicht essen würden. Also dass dann eben auch so eine gewisse Notwendigkeit dann eben herkommt. Und diese drei N's sind in der Gesellschaft, also ich wiederhole sie nochmal, normal, natürlich und notwendig, die sind in der Gesellschaft institutionalisiert. Das heißt, sie sind in alle gesellschaftlichen Institutionen, von der Familie bis zum Staat halt, tief verwurzelt, angenommen und formen unser gesamtes Leben, ohne dass wir uns dessen wirklich bewusst sind. Was dabei nebenbei noch interessant ist zu erwähnen, ist, dass diese drei N's halt auch in der Geschichte oder auch heute noch oft herangezogen werden, um andere gewaltvolle Ideologien zu rechtfertigen, wie zum Beispiel Sklaverei. Wurde gesagt, dass es eine natürliche Hierarchie zwischen weißen und schwarzen Menschen gäbe und deswegen diese unterworfen werden können. Oder beim Sexismus wurde gesagt, es sei notwendig, dass Frauen kein Wahlrecht haben, weil sonst die Politik zusammenbrechen würde. Also diese drei N's, die meisten Argumente sind immer wieder auf diese drei Wörter zurückzuführen. Die letzte Schutzmaßnahme ist Wahrnehmungsverzerrung. Einerseits betrachten wir hier Nutztiere als Objekte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von einem Hähnchen sprechen, dann sprechen wir meistens vom Fleisch, das man im Supermarkt kaufen kann und weniger von einem Individuum mit verschiedene Persönlichkeit mit Charakteristiken. Und die zweite Wahrnehmungsverzerrung ist, dass man Nutztiere oft als Abstraktion sieht. Das heißt, wenn man sieht, man sagt, eine Kuh ist eine Kuh und alle Kühe sind gleich. Man sieht Kühe nicht als einzelne Individuen an, die verschiedene Persönlichkeitsstrukturen haben können, sondern man denkt halt einfach, eine Kuh ist wie jede andere Kuh. Man sieht das zum Beispiel nicht, wie die meisten Menschen das bei ihren Hunden sehen, dass mein Hund ist eher faul oder mein Hund ist eher sehr neugierig, sondern bei Kühen wird das meistens gar nicht so wahrgenommen oder wird auch bewusst versteckt. Und dann zum Schluss eben noch Wahrnehmungsverzerrungen durch den Aufbau von starren Kategorien, die es uns ermöglichen, eben diese unterschiedlichen Gefühle und Praktiken, die wir gegenüber verschiedenen Spezies haben, aufrechtzuerhalten und zu rechtfertigen. Zum Beispiel, dass man eben sagt, Schweine sind Nutztiere und Hunde sind Haustiere. Dann hat man eben einerseits die Kategorie Nutztier und sagt, Nutztiere sind eben zum Essen da und andererseits die Kategorie Haustier und man eben sagt, Haustiere sind zum Streicheln da. Folglich kommt dann eben auch, dass man eben Schweinefleisch als lecker ansieht und Hundefleisch dann eben als ekelhaft. Obwohl die meisten wahrscheinlich von uns noch nie Hundefleisch probiert haben, wird es trotzdem kulturell einfach direkt als ekelhaft angesehen, während Schweinefleisch dann automatisch als lecker angesehen wird. Ja, ich wollte noch ein Beispiel für diese Unsichtbarkeit geben, um mal zu verdeutlichen, wie stark diese wirklich in der Gesellschaft vertreten ist. Die ist nicht jetzt von Melanie Joy, sondern von einer Sozialwissenschaftlerin, Fabian Erbacher. Ist eine Arbeit, die sie für die Universität Lüneburg gemacht hat, die hieß Ecce Animo, sprachliche Konstruktion des Tiers. Und in dieser Studie hat sie unter anderem 47 Diskursfragmente mit ca. 23.000 Wörtern Umfang zum Bau von Europas größtem Geflügelschlachthof in Wietze bei Celle untersucht. Also mit Diskursfragmenten meine ich jetzt zum Beispiel Zeitungsartikel, Radiobeiträge, Fernsehbeiträge, aber auch Forenartikel, Leserkommentare. Und sie hat halt, das war halt insgesamt ein Umfang von 23.000 Wörtern, wo es halt nur um diesen Geflügelschlachthof ging, der jetzt vor ein paar Monaten ja eröffnet wurde auch. Hat eine Gesamtschlachtkapazität von 27.000 Tieren pro Stunde, also ist schon ein ziemlich großer Schlachthof. Und sie hat halt da untersucht, in welchem Umfang verschiedene Wörter, die man eigentlich erwarten könnte in diesem Zusammenhang, wie oft die vorkommen. Dabei hat sie herausgefunden, dass die Wörter Tod als Adjektiv oder Tod als Subjektiv insgesamt vorkamen. Nullmal. Obwohl es um einen Schlachthof geht und das geht es ja um den Tod. Das Wort Sterben kam insgesamt vor bei diesen 23.000 Wörtern zu einem Schlachthof einmal. Und zwar im Kontext von Bakterien, nicht im Kontext von den Tieren. Also man sagt halt, Bakterien sterben ab einer Temperatur von so und so viel Grad ab. Das Wort Töten kam dabei vor zweimal. Und zwar immer sofort mit dem direkten Anhang einer selbstverständlichen Legitimation, wie zum Beispiel 50 Millionen Tiere könnten hier jährlich für den Verzehr getötet werden. Also es ist einerseits zwar schon offensichtlich, dass sie natürlich für den Verzehr getötet werden, aber es war wichtig, dass diese Legitimation nochmal hinten dran gehangen wird, wenn man dieses Wort Töten, was schon bei zweimal insgesamt schon relativ wenig ist, dass diese Legitimation sofort nochmal das Ganze rechtfertigen soll. Also insgesamt kommt man halt beobachten, dass auf der einen Seite wurde über die Tiere berichtet, die zum Schlachthof geliefert wurden, und dann kam eigentlich der Schritt des Schlachtens selbst, was aber in den Artikeln oder in der Beschreibung eigentlich komplett übersprungen wurde, und nachher hatte man dann das Produkt, über das dann wiederum berichtet wurde. Also dieser Zwischenschritt ist verschwunden. Und ich zitiere da Fabian Erbacher: Wenn der Tod zwischen Tier und Fleisch verschwindet, gibt es nichts mehr, was sie trennt. Also das Produkt unter Anführungszeichen, das lebende Tier, was am Anfang kam, war nachher auch das Endprodukt. Es gab keinen Unterschied im Sprachgebrauch. Und diese Unsichtbarkeit wird halt dadurch deutlich, dass dieser Zwischenschritt halt, ist nicht da, darüber wird nicht berichtet. Und diese Wörter wie Tod oder Töten oder Sterben, obwohl es im Kontext von einem Schlachthaus ist, wird überhaupt nicht benutzt. Ja, gibt es Fragen hierzu? Jetzt mache ich gleich weiter mit Teil 2. Okay. Ja, hier geht es jetzt um Naturbeherrschung und ich habe die Bücher von denen ich meine Arbeit hier abgeleitet habe, liegen auch alle hier. Das heißt, Sie können am Ende nochmal ruhig hier vorbeischauen, das vielleicht nochmal näher ansehen oder einen Buchtitel aufschreiben. Ja, hier geht es jetzt um Naturbeherrschung und Speziesismus. Das ist von der Sozialwissenschaftlerin Birgit Mütterich. Kurz mal ein Comic. Ich finde, der passt relativ gut zu dem, was es jetzt hier geht. Man hat eine Szene, ein Mann und ein Außerirdischer, die sich unterhalten. Der Mann sagt, sie können doch nicht einfach jemanden entführen und Sachen mit ihm machen, die er nicht will. Und dann sagt der Außerirdische, was, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, während im Hintergrund ein Viehtransport mit Kühen vorbeifährt. Hier in diesem Kapitel geht es jetzt sehr stark um Dualismus. Was ist Dualismus? Dualismus ist der Glaube, der Glaube an die Existenz zweier Gegensätze, ist ein sehr bedeutendes Schema in unserer Gesellschaft. Man hat sehr viele Dualismen, wie wir später noch sehen werden. Hier zum Beispiel eben, dass es auf der einen Seite gut gibt und auf der anderen Seite als Gegensatz eben böse. In diesem Fall hier, beziehungsweise in der Gesellschaft, wird Dualismus meistens dazu benutzt, um eine Eigengruppe und eine Fremdgruppe aufzubauen, also eine Eigengruppe, zu der man sich selbst zugehörig fühlt, und eben die Fremdgruppe, die dann als Gegenteil definiert wird. Und das Ziel ist dabei ganz oft die Aufwertung der Eigengruppe und die Abwertung oder sogar Unterdrückung oder Diskriminierung der Fremdgruppe. Hier geht es jetzt spezifisch halt um den Gegensatz von Kultur und von Natur, also um diesen Dualismus Kultur-Natur. Und die zentralen Symbole sind dabei Mensch und Tier. Also Mensch auf der Seite der Kultur und das Tier auf der Seite der Natur. Ja. Wenn man sich jetzt die westliche Menschheitsgeschichte anschaut, dann kann man halt beobachten, dass von der Antike über die Entstehung der monotheistischen Religionen bis zur Gegenwart durchzieht halt die Suche der Abgrenzung des Menschen vom Tier. Also man kann halt beobachten, das werden wir nachher noch an ein paar Beispielen sehen, dass es immer darum ging, eine Abgrenzung oder eine Grenze zwischen Menschen und anderen Tieren kulturell herzustellen. Dabei entsteht eine höchst widersprüchliche Vorstellung, weil wir einerseits die wissenschaftliche bzw. die naturwissenschaftliche Tierdefinition haben, laut der Tiere eben sämtliche Lebewesen sind, inklusive dem Menschen, die nicht zu den Einzellern, Protisten, Pilzen und Pflanzen gehören. Und andererseits haben wir aber die kulturelle, also die gesellschaftliche Tierdefinition, was halt das ist, wenn wir meistens von einem Tier sprechen, sind Tiere halt meistens Lebewesen, vom Regenwurm bis zum Gorilla, aber den Menschen ausgenommen, wobei der Mensch mit dem Gorilla mehr gemeinsam hat als der Gorilla mit dem Regenwurm. Und der Mensch wird sozusagen als Gegenteil vom Tier dargestellt. Wir haben also den Aufbau hier eines Dualismuses, also von einer Kategorie einerseits der Mensch und der gegensätzlichen Kategorie das Tier. Und das Tier ist sozusagen eine Metapher, und diese Metapher bildet die Grundlage für die Legitimation, für die Herabsetzung, Ausbeutung, Misshandlung und Tötung der Tiere unter Anführungszeichen dann zugunsten des Menschen. Diese Gleichungskette wird nachher noch erweitert werden, die kommt dann immer wieder zurück. Man hat halt, es soll halt verdeutlichen, wie diese Dualismen zueinander stehen und wenn man einerseits dann die Eigengruppe hat und darunter als Gegensatz die Fremdgruppe. Und hier haben wir bis jetzt halt auf der einen Seite Kultur und darunter dann untergeordnet Natur und eben als anderes Beispiel eben Mensch und darunter eben untergeordnet das Tier. Und wenn Mensch und Kultur natürlich miteinander verbunden sind und Natur und Tier miteinander verbunden. Kurz zum Speziesismusbegriff, was das überhaupt bedeutet, muss ich vielleicht nochmal erläutern. In Analogie zu Rassismus und Sexismus spricht man von Speziesismus, wenn Lebewesen nicht aufgrund ihrer Rassen- oder Geschlechtszugehörigkeit diskriminiert werden, sondern aufgrund der biologischen Spezies, der sie angehören. Ich bringe jetzt ein paar Beispiele aus der Geschichte der Menschheit, hauptsächlich von Philosophen, um diesen Aufbau von Speziesismus und von Naturbeherrschung darzustellen. Dabei sind jetzt auf der rechten Seite zwei Kästchen, wo einerseits oben die Begriffe eingetragen werden, die in der Geschichte benutzt wurden, um Menschen zu beschreiben, und auf der anderen Seite die Begriffe eingetragen werden, die gegensätzlichen, meist gegensätzlichen Begriffe eingetragen werden, um Natur oder Tiere zu beschreiben. Und so eben einerseits hat man dann die positiven Eigenschaften auf der Seite der Menschen und die negativen Eigenschaften auf der Seite der Natur oder der Tiere. Ich fange bei den monotheistischen Religionen an, wie dem Judentum, Christentum und Islam. Hier hatte man halt die Vorstellung eines, also wenn man sich Gott vorgestellt hat in diesen Religionen, hatte man, wie wir auch heute noch, meistens die Vorstellung eines alten Mannes mit Bart, also dass er schon eine menschliche Gestalt hatte. Das war bei anderen Religionen zum Beispiel anders, wie zum Beispiel im Ägypten. Im alten Ägypten, da waren es oft Mischwesen mit zum Beispiel mit dem Kopf eines Adlers oder da hatte ich das halt schon eher vermischt, aber in diesen Religionen war das ganz spezifisch halt, dass Gott als menschlich dargestellt wurde. Es wird ja auch oft gesagt, eben, dass der Mensch das Ebenbild Gottes sei, also eben der Mensch bekam sozusagen eine Sonderrolle wirklich in der Natur, so dadurch, dass er sich Gott so vorgestellt hat. Und im Gegensatz dazu wurde die Idee von Satan dann oft mit dem Tier oder mit tierischen Attributen verbunden. Zum Beispiel wurde Satan oft mit Ziegenbeinen dargestellt oder mit Schafshörnern, also wo man dann schon so eine Trennung ein bisschen hatte zwischen dem menschlich-göttlichen und dem tierisch-teuflischen. In der Antike dann hatte man eine Versachlichung des Tiers und das Tier wurde sozusagen ein Symbol für Chaos und Unordnung. Und hier ein Begriff, der sehr wichtig ist, Vernunft. Vernunft wird auch später immer wieder genommen, um Menschen zu beschreiben, und man sprach den Tieren halt die Vernunft immer weitestgehend ab. Genauso wie mit der Selbstbeherrschung, dass der Mensch halt seine eigenen Triebe unter Kontrolle hat und Tiere das eben nicht sind, also Tiere eher zügellos sind. Bei Platon und Aristoteles dann hatte man sie sahen eine natürliche Ordnung unter Anführungszeichen, die Tiere ebenso wie Sklaven und fremde Menschengruppen dazu bestimmt hat, beherrscht zu werden, da sie eben keine sterbliche Seele, keine Religionsfähigkeit, keine Sprachfähigkeit haben, einen minderwertigen Verstand. Verstand ist auch ein Begriff, der immer wieder kommt, und eben wiederum diese Nichtbeherrschbarkeit der eigenen Triebe. Also man hat wieder die Grenze eben hier dadurch gezogen, dass sie, was man eben gesagt hat, Tiere können ihre Triebe nicht kontrollieren, Menschen können das. Tiere haben keinen Verstand, Menschen haben einen Verstand. In der Neuzeit dann hatte man die Vorstellung der Vorherrschaft des Geistes und der Vernunft auf der anderen Seite, die dann eher dem Menschen vorbehalten waren und die dann eben auch über die Materie und die Triebe auf der anderen Seite geherrscht haben oder beziehungsweise als besser und nobel erachtet wurden. Und Materie und Triebe wurden dann eher dann auch dem Naturbereich und dem Tierbereich dann zugeschrieben. Und so hat man dann eben auch eine Legitimation für die Beherrschung der Natur, besonders in Gestalt von Tieren, aber auch in der Eroberung fremder Territorien oder zur massiven Umgestaltung der Umwelt. Zum Beispiel war auch die Kolonialisierung dann eine Folge davon. Bei Descartes dann, Descartes war sehr radikal, er hat dann die Welt radikal komplett in zwei geteilt, also einen sehr starken Dualismus dann vertreten. Auf der anderen Seite dann sah er Geist und Denken, was er dann auch dem Menschen zuschrieb und den Tieren, was den Tieren aber eher enthalten war. Und auf der anderen Seite sah er Körper und Materie, wozu der Mensch auch gehörte, aber die Tiere eben nur ausschließlich zu dieser Welt gehörten. Da sie hier argumentierte er auch wieder mit dem Vernunftbegriff, dass Tiere eben nicht denken könnten und keinen Geist hätten, weil sie keine Vernunft haben. Descartes hat dann eben auch den Tierweg zum seelenlosen und empfindungslosen Automaten degradiert, was sozusagen die Bahn auch geebnet hat für die spätere Zunahme von Tierversuchen. Im Zeitalter der Aufklärung dann wird Vernunft, dieser Begriff Vernunft, der immer wieder kommt, dann zum Wesensmerkmal des sittlich und rational handelnden Bürgers, das heißt zu dieser Zeit halt meistens des weißen und wohlhabenden Mannes. Und statt der Krone der Schöpfung, die man in der Religion dann oft hatte, dass man sagt, der Mensch sei die Krone der Schöpfung, wurden diese Denkweise komplett beibehalten, obwohl man diese religiösen Tendenzen zu kritisieren versuchte, und diese Krone der Schöpfung wurde dann einfach mit dem Endzweck der Natur ersetzt. Also anstatt dass man sagte, der Mensch sei der Krone der Schöpfung, hat man gesagt, alles, was die Natur je zum Vorschein gebracht hat, hatte mit dem einzigen Ziel, den Menschen hervorzubringen als höchstes entwickeltes Lebewesen, das es je gibt. Und folglich sind dann eben auch alle anderen Tieren überholte evolutionäre Vorformen und von der Natur für menschliche Zwecke zur Verfügung gestelltes Material. deutschen Idealismus, beziehungsweise bei Kant. Kant hat auch nochmal das Tier als Gegensatz des Menschen definiert. Und der Mensch sei laut Kant eben das einzige Wesen, das Vernunft, also wiederum dieser Begriff Willensfreiheit und Ich-Bewusstsein besäße. Und diese Vorstellung des Ichs, so sagt Kant, erhebe den Menschen unendlich über alle anderen auf Erden lebenden Wesen. Auch bei Kant wurde darum wieder der Mensch als eigentlicher Zweck der Natur betrachtet, also dass alles, was die Natur jemals hervorgebracht hat, nur das Ziel hatte, den Menschen hervorzubringen. Und das war eben auch dieses argumentative Fundament von Kants kategorischem Imperativ. Und auch er vertrat dann eben wiederum die Idee der naturgegebenen Nutzbarkeit der Tiere für menschliche Zwecke, auch wenn er das nicht so stark sah wie Descartes und eben auch teilweise schon so einen tierschützerischen Aspekt teilweise auch vertrat. Aber er hat diese Idee trotzdem weiter fortgeführt. Ja, nochmal so zur Übersicht die Begriffe, beziehungsweise dann die Entstehung einer neuen Gleichungskette, die das Ganze nochmal ganz kurz zusammenfasst. Man hat oben Eigengruppe, unten Fremdgruppe und dann immer jeweils Vernunft, Trieb, Moral, Instinkt, Seele, Körper, Geist, Materie, Kultur, Natur, Mensch, Tier, Gut, Böse und Gott und Satan. Wenn die oberen Begriffe natürlich miteinander verbunden wurden, also der Mensch war im Bereich der Kultur, des Geistes, der Seele, der Moral und der Vernunft, und das Tier bzw. die Natur war dann im Bereich der Materie, des Körpers, des Instinkts und der Triebe und was dann immer als gegensätzliches Negatives betrachtet wurde. Ja, und das war jetzt ein bisschen viel Theorie. Um mal an zwei Beispielen zu verdeutlichen, das hier sind zwei Filmtitel. Auf der linken Seite haben wir einen Horrorfilm, der hieß Das Tier. In jedem von uns steckt ein Tier, wehe, es bricht einmal aus. Also wo man einerseits dann erstens mal halt diese Trennung, diese strikte Trennung zwischen Mensch und Tier hat, obwohl der Mensch ja auch ein Tier ist. Zweitens dann eben das Tier wirklich als etwas Negatives betrachtet wird, als etwas Gegensätzliches vom Menschen. Und dann eben drittens, dass dann eben auch stark einer Kontrolle untersetzt werden muss, damit es eben nicht irgendwie die Kontrolle über den Menschen übernimmt und alles in Chaos und Unordnung stürzt. Auf der rechten Seite haben wir eine Dokumentation, die heißt Das Tier im Menschen. Erstens Überleben um jeden Preis, zweitens auf Sex programmiert. Also ist das Tier im Menschen, was auf Sex programmiert ist, nicht der Mensch. Das ist eben auch wiederum, stellt dann diese Trennung zwischen Mensch und Tier dar und auch eben diese Welt der Sexualität, was auch wiederum als etwas Negatives, als etwas Natürliches, etwas Naturnahes betrachtet wird, wird dann auch wiederum so einem mysteriösen Tier, das noch im Menschen irgendwo schlummert, zugeschrieben. Und der Mensch hat damit eigentlich nichts zu tun, sondern kann nicht richtig was dafür, weil das noch irgendwie so das Negative in ihm schlummert und er das dann eben auch ein bisschen kontrollieren muss. Gibt es Fragen hierzu? Ist ein bisschen theoretisch dieser Block, vielleicht ein bisschen kompliziert. Bemerkungen? Ja. Ja, erstmal zu Schopenhauer. Also ist ganz klar, Schopenhauer war einer der wenigen im Vergleich zu den vielen, die gegensätzliche Theorie vertreten haben, die halt diese Richtung kritisiert haben, das stimmt. Ich denke aber, das zeigt auch einfach die Entwicklung der Menschheit oder der Philosophiegeschichte auch, dass diese andere Seite, die eine Trennung zwischen Mensch und Tier versucht zu etablieren, doch schon stark überwogen hat. Ich denke, da ist Descartes vor allem sehr, sehr einflussreich gewesen, weil er vor allem diesen ganzen Weg zu den Tierversuchen mit seiner Argumentation auch etabliert hat. Aber es stimmt schon natürlich, dass es auch Gegenrichtungen gab, aber die waren im Vergleich zu der massiven anderen Bewegung doch relativ klein und konnten schon ein bisschen Kritik anbringen, aber konnten sich nicht immer so stark durchsetzen. Zu den Filmen, ich habe diese Filme jetzt benutzt, weil die sehr, sehr offensichtlich waren. Aber ich kann zum Beispiel auch King Kong bringen. Also King Kong ist da auch ein sehr gutes Beispiel, wie mit King Kong, der erstens mal aus einem Urwald, wo noch so menschenaffenähnliche Menschen leben, die so noch naturnah sind und nicht zivilisiert sind, wie King Kong eben aus diesem Urwald dann als Attraktion in den Westen transportiert wird und wie King Kong wirklich diese Rolle des unkontrollierten, unzivilisierten, naturnahen Bestie wirklich repräsentiert, der, wenn es eben nicht unter Kontrolle gebracht wird und es nicht von den Menschen wirklich kontrolliert wird, dann eben außer Kontrolle geraten kann. Aber ich habe diese halt benutzt, sie sind nicht so bekannt, das stimmt, aber ich habe diese benutzt, weil die relativ offensichtlich waren und der theoretische Teil da schon doch sehr lastig war. Aber stimmt schon. Ja. Sonst noch Fragen? Okay, dann komme ich jetzt zur Unity of Oppression. Das schließt an den vorigen Teil an. Und da geht es halt um die Verbindungen von Speziesismus mit anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus, Heterosexismus und so weiter. Nochmal zur Erinnerung, die Begriffe, einerseits die Begriffe, die wir dann haben, um Natur und Tiere zu beschreiben, wie eben teuflisch, wild, grausam, Chaos, Unordnung, Tiere haben keine Vernunft, Tiere sind primitiv, sie sind sprachunfähig, haben keinen Verstand, sind eher der Gefühlswelt und dem Irrationalen zugeordnet, sind unsittlich und unzivilisiert, sind überholt evolutionäre Vorformen und instinktbehaftet und entwicklungsunfähig. Und die Menschen haben halt meistens dann die gegensätzlichen Begriffe, die positiven Eigenschaften, Gottes ebenbildlich, sie haben Vernunft, sie sind selbstbeherrscht, haben Verstand, haben ihre Triebe unter Kontrolle, sind rationell, Krone der Schöpfung oder Endzweck der Natur, sind zivilisiert, entwicklungsfähig und so weiter. Und wenn man sich jetzt Studien ansieht, die über Sexismus oder Rassismus gemacht wurden, dann kann man halt bemerken, dass diese Studien immer den Aufbau einer Animalisierung der betroffenen Menschengruppen beschreiben. Das heißt, dass man die Begriffe, die man in der Geschichte benutzt hat, um Natur oder Tiere zu beschreiben, diese negativen Begriffe, benutzt man dann auch, um eben die Menschen zu beschreiben, die man diskriminieren möchte. Während die Begriffe, die man benutzt hat, um Menschen zu beschreiben, diese positiven Eigenschaften, wurden dann auch da benutzt, um die Menschen zu beschreiben, die die Diskrimination ausführen. Wir haben wiederum das Prinzip der Eigengruppe und der Fremdgruppe, also diesen Dualismus. Wir haben eine Zuschreibung dieser positiven, menschlichen, naturfernen Eigenschaften zur Eigengruppe und der gegensätzlichen, negativen, tierlichen und naturnahen Eigenschaften dann zur Fremdgruppe, wie zum Beispiel dann Fremdgruppe oder Eigengruppe schwarz-weiß, schwarz-schwarze Menschen, weiße Menschen oder Männer, Frauen. Und bei genauerem Hinsehen immer wieder dieses direkte oder auch indirekte Zurückgreifen auf diese Natur- oder Tiermetapher, die wir halt eben hier durch diese Begriffe dargestellt haben, um eben Diskriminierung, Unterwerfung oder Kontrolle zu legitimieren. Wir haben dabei ganz viele neue Dualismen, wie zum Beispiel Christen-Heiden, wahre gläubiger Heretiker, Europäer-Wilde, weiße People of Color, Männer, Weiber bzw. Frauen, heterosexuelle Queer-People, gesunde, irre bzw. psychisch Kranke oder auch die rassenideologischen Kategorien Arier und Juden. Ich will jetzt ein paar Beispiele, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Das hier ist ein Zitat von einem spanischen Philosoph, der die Versklavung der Indios befürworten wollte, ist aus dem 16. Jahrhundert, und er sagte, an Klugheit und Scharfsinn, Tugendhaftigkeit und Menschlichkeit sind die Spanier diesen Barbaren so weitaus überlegen, wie die Erwachsenen den Kindern und die Männer den Frauen. Zwischen ihnen besteht ein ebenso großer Unterschied wie zwischen wilden, grausamen Menschen und solcher von großer Sanftmut, zwischen vollkommen Maßlosen und solchen, die maßvoll und enthaltsam sind, und fast möchte man sagen, wie zwischen Affen und Menschen. Also es ist wirklich eindeutig, wie diese Begriffe Klugheit, Scharfsinn, Tugendhaftigkeit und Menschlichkeit werden halt den Spaniern zugeschrieben, und diese gegensätzlichen Begriffe wild, grausam, maßlos oder auch affenähnlich wird dann den Indios zugeschrieben, um sie eben durch diese Tiernähe oder Naturnähe eine Legitimation zu haben, um sie diskriminieren zu können. Anderes Zitat auch zur Unterwerfung der Indios, auch von einem spanischen Denker und Jurist aus dem 16. Jahrhundert. Obwohl diese Barbaren nicht gänzlich ohne Urteilskraft sind, unterscheiden sie sich doch sehr wenig von den Schwachsinnigen. Es scheint, dass für diese Barbaren dasselbe gilt wie für die Schwachsinnigen, denn sie können sich selbst nicht oder kaum besser regieren als einfältige Idioten. Sie sind nicht einmal besser als das Vieh und wilde Tiere, denn sie nehmen weder feinere noch kaum bessere Nahrung zu sich. Also auch hier wird wieder ganz direkt auf diesen Vergleich mit Vieh und mit wilden Tieren zurückgegriffen, um die Indios eben diesem Bild dann zuzuschreiben. ja, auch schwarzafrikanische Menschengruppen wurden am Anfang bestenfalls als Übergang zwischen dem tierischen Menschenaffen und den richtigen Menschen angesehen. Also auch sie wurden wieder so tiernäher beschrieben und als tierhaft und als ungezügelt dargestellt, was dann auch wiederum die Legitimationsgrundlage für den Sklavenhandel war. Ja, und dann aus der antiken Idee, dass naturnähere Menschengruppen, unter Anführungszeichen naturnähere Menschengruppen, also die dann nicht so sittlich und rationell waren, dass diese, die geborenen Sklaven, naturferner, das heißt zivilisierter Menschen seien, entwickeln sich dann auch eben später diese rassistischen Argumentationsmuster, die auch immer wieder mit dieser Metapher des wilden, blutrünstigen Tieres zur Bestialisierung des anderen operierten. Dann ein Zitat von Paul Möbius von 1907, das war ein Arzt und Psychiater, der sagte, der Instinkt nun macht das Weib tierähnlich, unselbstständig, sicher und heiter. Mit dieser Tierähnlichkeit hängen sehr viele weibliche Eigenschaften zusammen. Zunächst der Mangel eigenen Urteils. Wie die Tiere seit undenklichen Zeiten immer dasselbe tun, so würde auch das menschliche Geschlecht, wenn es nur Weiber gäbe, in seinem Urzustand geblieben sein. Aller Fortschritt geht vom Manne aus. Wäre das Weib nicht körperlich und geistig schwach, wäre es nicht in der Regel durch die Umstände unschädlich gemacht, so wäre es höchst gefährlich. Also auch hier wird dann sehr, sehr stark auf diese, auf diese Tiermetapher dann zurückgegriffen, durch eben, dass Frauen keine primitiv seien, dass sie schwach seien und passiv, dass sie auch eben überholte evolutionäre Vorformen wie eben alle Tiere seien und ja, und die Männer dann dagegen im Gegensatz dazu eben vernünftig sein, selbstbeherrscht sein und Verstand haben und eben nur sie, die das menschliche Geschlecht dann weiterführen können. Ja, nochmal zum Schluss diese Gleichungskette von These und Antithese. Wir haben wiederum dann das Prinzip von Eigengruppe, Fremdgruppe, Vernunft, Trieb, Kultur, Natur, Menschen, Tiere, Männer, Frauen, Weiße, People of Color, Christen, Heiden oder Europäer, Wilde und so weiter. Ich muss noch ein Zitat von Isaac Bashevis Singer, seinem Roman Feinde, die Geschichte einer Liebe. Die Selbstgefälligkeit, mit der der Mensch mit anderen Arten so umgehen konnte, wie es ihm gefiel, veranschaulichte die extremste rassistische Theorie, das Prinzip, das Machtrecht ist. Ja. Gibt es Fragen hierzu? Okay. Dann komme ich zum letzten Kapitel. Sexualisierung von Fleisch. Ist eine Arbeit von der amerikanischen Feministin Carol J. Adams. Ich beginne mit einem Zitat von ihr. When there is anxious masculinity, there will be meat eating. Also solange Männer sich ihre Männlichkeit beweisen müssen, wird es auch Fleischessen geben. Ja, wenn man sich jetzt die Geschichte betrachtet, dann hatten Menschen mit Macht, haben stets Fleisch gegessen, beziehungsweise das Fleisch war meistens den machtvollen Menschen vorbehalten, zum Beispiel in der Aristokratie, während die Arbeiterinnen und Arbeiter eher Kohlenhydrate zu sich nahmen in Form von Kartoffeln, Brot und so weiter. Genauso verhält es sich dann eben auch in einer patriarchalischen Gesellschaft. Auch hier ist dann Fleisch eher den Männern vorbehalten oder wird als männliches Lebensmittel gesehen. Frauen essen als zweiklassige Bürgerinnen in einer patriarchalischen Gesellschaft, was in einer solchen Gesellschaft eben auch als zweiklassige Nahrung gilt, also Beilagen. Wie Gemüse, Obst, Getreideprodukte, manchmal auch Milchprodukte. Das sieht man halt ganz klar, wenn man sich zum Beispiel Frauenzeitschriften und Männerzeitschriften beobachtet, wenn man sich die ansieht. Und vor allem im Bereich der Ernährung ist ganz viel in Frauenzeitschriften, dass Gerichte dargestellt werden mit viel Gemüse, viel Obst, auch Milchprodukten. Und wenn Fleisch vorkommt, dann ist es meistens Fisch oder manchmal auch Geflügel. Und bei Männern ist das aber doch schon sehr, sehr fleischlastig. Zusätzlich ist der Konsum von Fleisch mit Begriffen verbunden wie Kraft, Stärke und Leistungsfähigkeit, was halt auch alles wiederum in der Gesellschaft als männliche Attribute betrachtet werden. Und alle Klassen durchzieht dieser Mythos, dass Fleisch ein maskulines Nahrungsmittel und Fleischessen eine maskuline Handlung ist. Also dass echte Männer halt Fleisch essen, wie zum Beispiel auf diesem T-Shirt, da steht halt Fuck Salad, Real Men Eat Meat. Fleisch wird somit zu einem Symbol männlicher Herrschaft. Echte Männer essen Fleisch und lehnt ein Mann Fleisch ab, ist er weibisch, ein Weichling, ein Früchtchen, ein Spinner, ein Homo und immer mit diesem Verweis auf die Abweichung der männlichen heterosexuellen Norm. Wie zum Beispiel, das hier war jetzt ein Spruch, der stand auf einer Toilettenwand, glaube ich, aber das Fleischrestaurant Maneo wollte auch mal mit diesem Spruch werben, ich habe das Bild leider nicht mehr gefunden. Die mussten es auch zurückziehen, nachdem es Protest aus der homosexuellen Community gab. Die, die es nicht lesen können, ich glaube, es ist eindeutig, Tofu ist schwules Fleisch. Tiere und Fleisch, also wir erinnern uns, die Grenze ist nicht immer so eindeutig durch diese Unsichtbarkeit. Tiere bzw. Fleisch und Frauen werden zusammen regelmäßig als passiv bleibende und konsumierbare Objekte für Männer dargestellt, oftmals mit direktem oder indirektem Verweis der männlichen Macht über Frauen und oder Tiere. Zum Beispiel hier auf dem linken Bild. Das ist eine Werbung eines Online-Geschäfts für Steaks, wo man halt eine nackte Frau sieht, die ein dickes T-Bone-Steak auf dem Rücken trägt und das T-Bone-Steak sich schon halb so mit dem nackten Rücken der Frau verschmilzt und das Ganze so als Gesamtpaket schon fast für Männer angeboten wird. Oder auch rechts dann eben, das Vorspiel ist vorbei, ist eine Werbung für ein Kochmagazin für Männer, das heißt Beef. Also erstens mal eben diese Macht dann, die dargestellt wird über Tiere, die ja betont männlich dann auch ist durch die Jagd und dann eben auch noch diese Verbindung mit Sexualität oder mit der Macht dann über Frauen, dass der Mann jetzt entschieden hat, das Vorspiel ist vorbei und jetzt geht es dann ans Angemachte. Dabei haben wir einerseits eine sozusagen eine Pornografie von Fleisch, also der Vergleich des Konsums und der Zubereitung von Fleisch mit dem sexuellen Konsum von Frauen. Hier ist ein Beispiel aus der Zeitschrift Beef mit dem Titel Ich mach dich nackig. Darum geht es, wie man einen Vogel zubereitet und rupfen soll. Und da steht halt dabei, ausziehen kann ein großer Spaß sein, vor allem wenn unter dem Federkleidchen so viel Delikates zum Vorschein kommt. Rupfen Sie voller Leidenschaft. Und dann eben andererseits den Objektstatus der Frau als ein Stück konsumierbares Fleisch für den heterosexuellen Mann. Wir heben auch einen Artikel, kann man eine Frau ins Bett kochen? Also wirklich, wo die Frau dann wirklich als ein Objekt dargestellt wird, das man nur durch das richtige Rezept irgendwie dann ins Bett bewegen kann. Ich bringe jetzt noch ein paar Beispiele dazu, weil das Ganze ist vielleicht ein bisschen schwer verständlich. Hier ist eine Werbung auch von Beef. Manchmal hat sogar ein Grill das Gefühl, zur falschen Zeit auf der Welt zu sein. Sie sind auch spezifisch an Männer gerichtet. Es ist eine Kochzeitschrift für Männer. Also wiederum wirklich diese Macht dann über das ganze Tier, über das Mammut als männliche Macht. Die Männer, die dann das Mammut gejagt haben, das normal so dargestellt wird. Ich mag es am liebsten mit jungem Gemüse. Ist eine Werbung der CMA Deutschland, ist glaube ich der Fleischverband in Deutschland. Also ich mag es am liebsten mit jungem Gemüse, Fleisch tut dir was Gutes. Also auch wieder so betont, Fleisch an Männer gerichtet und junges Gemüse als eine Anlehnung an junge Frauen, die man dann noch dazu bekommt oder haben sollte. Wer kochen will, muss erstmal die Zutaten besorgen, auch wiederum eine Werbung von Beef, auch wiederum dann Männer, die die Macht über das Tier ausüben. Das Schönste hat Gott schon immer aus Rippen erschaffen. Also auch wiederum dann diese Verbindung, Gott hat Eva aus der Rippe von Adam erschaffen und im Hintergrund hängen Brustkörbe von Rindern. Also auch wiederum diese Verbindung Frau-Fleisch, Frau-Tier für den Mann. Frauen haben ja auch begehbare Kleiderschränke. Auch von Beef. Das hier ist eine Werbung von einer schweizerischen Metzgerei. Sieht man auch ganz klar, ist an Männer gerichtet. Man sieht lange, nackte Frauenbeine, sehr reizvoll und dann eben noch das Fleisch dazu. Also auch ganz klar an Männer gerichtet. Unser Covergirl ist noch auf der Weide. Das ist wiederum von Beef. Also auch wiederum, wo dieses Tier dann mit der Frau dann verglichen wird und beides für den Mann da ist. Könnte man Zeit essen, dann würde ich sie totschlagen. Also auch wiederum diese Macht des Mannes über das Tier. Dann hier auch nochmal ein Cover von Beef. Da steht dann auch zum Beispiel, dürfen Männer backen? Erstens eigentlich nicht. Zweitens Rezepte für die Ausnahme. Also backen ist dann doch eher schon als als Getreideprodukt oder als Zuckerprodukt dann eher schon für die Frauen vorgesehen, weil Männer essen normalerweise Fleisch, wenn sie es dann, dürfen aber manchmal dann eine Ausnahme machen und dann auch mal backen. Fleisch mit Fleisch drin, ich weiß es nicht. Rosa ist für Mädchen, blutrot für Männer, auch eine Werbung von Beef. Komm kochen, das ist ein Artikel zu einer Kochmesse für Männer. Männer, Tiere, Sensationen. Die Man's World ist die erste Kochmesse der Welt, die für echte Kerle gemacht ist. Ein Abenteuerspielplatz für ganz große Jungs. Also auch wiederum, es geht um Tiere, es geht hauptsächlich um Fleisch und es ist halt nicht spezifisch an Männer gerichtet. Mann mit Rückgrat. Ich denke, spricht der auch für sich. Ein Ausschnitt aus einem Artikel, war auch aus der Beef. Während Männer Millionen Jahre lang hinter Mammut herrannten und das Bison im ganzen Stück überm Lagerfeuer rüsteten, gruben Frauen Wurzeln aus dem Boden, pflückten Beeren und dekorierten die Hütte mit Petersilie. Also auch wiederum diese ganz klare Verbindung, Männer essen Fleisch und Frauen Beeren und Petersilie. Ein ganz gutes Beispiel zu dieser Sexualisierung, wie man ein Kaninchen zubereitet, runter mit dem Pelz. Kein Trick, für diese Bilder musste wirklich ein Tier sterben, aber das war es uns wert, weil wir jetzt wissen, wie man ein Kaninchen küchenfertig macht. Auch ein Artikel, lecker Mädchen, Essen ist wie Sex, nur mit Messer und Gabel. Wer bei Tisch genussvoll zulangt, lässt sich auch sonst keine Sinnesfreude entgehen, sagt unser Autor und rät grundsätzlich von Frauen ab, die Salat ohne Soße und ab 16 Uhr keinen Kaffee mehr bestellen. Also auch dann an Männer gerichtet. Jetzt wird gegrillt, aber keine halben Sachen, sondern ganze Tiere. Spanferkel, Zicklein, Fisch, Hummer, Huhn. Also auch wiederum, es ist ganz klar Männer gerichtet und Männer essen nicht nur ein Stück, sondern sie haben sofort das ganze Tier, über das sie dann die Macht ausüben und dann eben auch verspeisen. Salate, 6 Variationen nur für Männer, zum Beispiel mit Leber. Also beim Salat muss dann auch Fleisch dabei sein, damit es für Männer ist. Irgendwas müssen Frauen ja tun, seitdem der Platz am Herd besetzt ist. Also auch wiederum diese traditionellen Geschlechterrollen, die dann hier wiederum produziert werden mit Beef. Hier mal eine Werbung nicht von Beef, sondern von Astra, einer Biermarke. Hier geht es eigentlich nicht so eigentlich direkt um Fleisch. Trotzdem wird diese Fleischthematik aufgegriffen zwischen Leber und Milz. Astra was dagegen. Auch wiederum ein Mann, der dann zwischen dem Fleisch steht und sein Bier trinkt. Das hier ist jetzt, also das Plakat ist richtige Werbung, was darunter steht, ist ironisch gemeint. Das war aus einer ironischen Zeitschrift. Also Fleisch Factory Outlet, also Frischfleisch, Fleischerzeugnisse und es ist halt auch stark an Männer gerichtet durch 2 junge Frauen, die dann vorne abgebildet sind. Und darunter steht dann, und nächste Woche gibt es junges Gemüse. Hätte aber auch von der Fleischindustrie kommen können, wenn man nicht das vorige angesehen hat. Das hier waren von America's Next Topmodel. Da mussten die angehenden Models mussten sich in Fleisch einkleiden und dann eben auch in aufreizenden Positionen dann in einem Schlachthaus dann auch fotografieren lassen. Ist dann auch wiederum ganz klar an Männer gerichtet. Bestes Beispiel war dann natürlich auch Lady Gaga mit ihrem Fleischkostüm. Das ist eine amerikanische Werbung. Auch für Burger und soll halt an Frauenbrüste erinnern. Tasty Chick. Chick ist ja auch ein Begriff im Amerikanischen, um eine junge Frau zu beschreiben. Hier geht es dann eben einerseits um Frauen und andererseits dann eben um Hühnerfleisch. Ja, spricht ja, glaube ich, auch für sich. Auch Hühnerbeine und dann hat der Mann halt dann wiederum das Bein der Frau, in das er dann auch reinbeißen kann. Turkey Hooker, also Hooker als ist ein Begriff für eine Prostituierte. Und hier geht es aber halt um diesen Haken, um den Truthahn dann aufzumachen, damit man ihn füllen kann. Aber auch wiederum wird der Truthahn dann so wie eine Frau, die sich so sexuell aufreizt, dargestellt. Ja, das spricht auch für sich. After a hard day, unwind with something tender. Auch aus Amerika jetzt. Ja, ist ja Das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Kann man auf der linken Seite ein Hühnerbein, auf der rechten Seite eine liegende Frau, wo das Bein dann genauso dargestellt wird wie das Hühnerbein. Und auch eine Werbung dann, die sich gezielt an Männer richtet, damit sie ihr Fleisch essen. Nibble on these free hot spicy buffalo wings basket. Ist auch wiederum so sexualisiert für Männer, damit sie das Fleisch kaufen. Rosie, the organic chicken, also auch wiederum ein Huhn, das dann auch wiederum so als Frau dargestellt wird, mit hohen Stöckelschuhen und angeschwollener Brust. Ja, ich glaube, das spricht auch für sich. Das ist eine Werbung aus einer luxemburgischen Zeitschrift. Steht jetzt auf Französisch da: Préparez-vous à gagner votre poids en viande. Also bereiten Sie sich vor, Ihr Gewicht in Fleisch zu gewinnen. Ist auch ganz klar an Männer gerichtet. Der Mann stammt die Gewichte und dahinter feuern ihn seine Kumpels an. Nur dass die Gewichte halt keine Gewichte sind, sondern ist ein Fleischspieß. Das war eine Werbung, die lange hier in Trier hung, wenn man von der Autobahn den Berg runterfuhr nach Trier. Wir sind das Burger-Restaurant und kein Kaffeestübchen, also wir sind richtig männlich und wir haben richtige Burger und sind halt nicht so verweichlicht wie die Konkurrenz. It'll blow your mind away, auch eine Werbung von Burger King. Ist auch ganz klar sexualisiert. Ja. Es ist keine Werbung für Fleisch, es ist eine Werbung für Bier, aber trotzdem wird dieses Bild, Mann isst Fleisch und Frau, wenn man das beobachtet hat, hat die Frau einen Gemüsespieß mit ein bisschen Käse drauf und kein Fleisch. Dieses Bild wird trotzdem aufgegriffen, um dann Männlichkeit nochmal zu betonen durch den Bierkonsum, unterstützt durch den Fleischkonsum. Also es ist keine Werbung für Fleisch, es ist eine Werbung für ein Auto. Und dadurch, dass der Mann eben kein Fleisch gekauft hat, sondern Tofu und Gemüse, musste er seine Männlichkeit, seine fehlende Männlichkeit wiederherstellen, indem er eben dieses Auto dann gekauft hat. Ja, glaube ich auch eindeutig. Frauen spielten eher untergeordnete Rolle, da waren eher so im Hintergrund als passive Menschen und die das Fleisch dann für den Mann dargebietet haben. Zum Schluss noch ein Zitat von Karen Duwe aus ihrem Buch Anständig Essen, das ich relativ gut finde in diesem Zusammenhang. Ein Akt der Bewusstwerdung, Freiheit bedeutet nicht nur zu tun, was man will, sondern auch zu wissen, was man tut, Überzeugungen zu haben und danach zu handeln. Sonst bleibt nur Bewusstlosigkeit, ein Zustand, in dem wir uns über Nichtigkeiten empören und in aller Gemütsruhe Dinge hinnehmen, die entsetzlich sind. Danke für die Aufmerksamkeit.